Ein bisschen weiter nach unten, dann seid ihr nicht so weit weg. Vielen Dank erstmal für die herzliche Einladung. David kann auf alle Fälle heute Morgen nur gewinnen. Als Gastprediger ist es ja so, also wenn ich ganz super predige heute Morgen, dann freut ihr euch alle, dass David mich eingeladen habt, ja. Wenn ich ganz schlecht predigen sollte, dann freut ihr euch, dass ihr David nächste Woche wieder hören dürft, ja. Also für David ist es auf alle Fälle super. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt, so herzlich begrüßt habt. Ich bin Marcel, ich bin Pastor seit einigen Jahren in Darmstadt, bin heute Morgen hier mit meiner Frau, freue mich, dass ich euch auch mal als Gemeinde kennenlernen darf, denn David, den treffe ich öfter mal hier und da. Und ich habe so ein Thema auf dem Herzen, was mich beschäftigt, was ich gerne mit euch teilen möchte, wo ich euch auch gerne mit heute Morgen hineinnehmen möchte. Und dass wir ein bisschen Leben in die Bude kommt, habe ich mir gedacht, könnte man den Anfang ein bisschen interaktiver gestalten. Und ich stelle euch zu Beginn der Predigt einfach mal ein paar Fragen. Was fällt euch zu dem Namen Steffi Graf ein? Tennis. Was fällt euch zu dem Namen Michael Schumacher ein? Formel 1. Was noch? Sprudel, ja. Steuerflüchtling, das wäre ein anderes Thema. Vielleicht sollten wir ihn zu dem Seminar einladen mit Uwe Schäfer, wo es um Gerechtigkeit auch geht, ja. Was fällt euch zu dem Namen Bill Gates ein? Geld. Ja. Wieso hat er das Geld?
Das frage ich mich auch.
Du fragst dich, warum er riecht es nicht, ne? Ja. Microsoft, seine Computer. Aber wenn ich so über diese Person nachdenke, also wir verknüpfen sofort eine Eigenschaft, jetzt mal abgesehen von dem Mineralwasser, wir verknüpfen sofort eine Eigenschaft oder irgendetwas, was all diese Personen tun. Und jeder dieser drei Namen, ich könnte bestimmt noch andere aufzählen, hat irgendeine Leidenschaft oder ein Hobby oder eine Sportart, wo die sie mit absoluter Hingabe verfolgen. Und all diese drei Leute, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, die auch alle was Unterschiedliches machen, verbindet ein Merkmal. Sie alle haben eine Leidenschaft, sie alle haben eine Vision, ein Ziel, dem sie ihr Leben verschrieben haben, wofür sie leben, wofür sie stehen, wofür sie bekannt sind. Bill Gates als junger Student, habe ich mal so gelesen, dass er so seine ersten Computer in der Garage zusammengebaut hat. Ganz ähnlich war das auch bei Steve Jobs. Der hatte sich von seinem mickrigen Studentengehalt so den ersten, ich glaube, IBM-Computer gekauft, hatte gar keine Ahnung von Computer, hat das Ding aufgeschraubt in seiner Garage und hat sich das Ziel gesetzt, irgendwie baue ich das jetzt einfach mal selber nach. Das müsste man doch besser hinkriegen und billiger hinkriegen. Und er hat sein Leben dem Ganzen verschrieben. Und Steffi Graf, wir denken sofort an Tennis. Michael Schumacher, wir denken an Formel 1. Und all diese Leute haben eine Leidenschaft, die sie antreibt. Und diese Leidenschaft hat so sehr von ihnen Besitz ergriffen, dass das eigentlich deckungsgleich ist. Wenn wir an den Namen denken, wenn wir diesen Namen hören, dann ist das Erste, was uns einfällt. Michael Schumacher, da denken wir nicht vielleicht an sein Lieblingsessen oder an seinen Lieblingskinofilm, den er letzte Woche vielleicht geguckt hat. Nein, uns fällt sofort ein, was er mit seinem ganzen Leben tut und macht, und das ist Autofahren. Und wenn ich so über diese Leute nachdenke, dann frage ich mich, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Was ist das Ziel, für das ich lebe? Was treibt dich in der Tiefe deines Lebens an? Und was verbinden die Menschen, das ist ja nochmal eine ganz spannende Frage, was verbinden die Menschen mit dir, wenn sie dich sehen? Was ist das erste Stichpunkt, was den Menschen in den Kopf kommt, in den Sinn kommt, wenn sie deinen Namen hören? In diesem Zusammenhang bin ich auf einen Text in der Bibel gestoßen, der mich ermutigt, der mich herausfordert, der mich nachdenklich stimmt. Und eigentlich geht es mir nur um einen Vers, der nur eine Randbemerkung ist, die man leicht überlesen könnte. Und ich lese mit euch mal Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Apostelgeschichte, Pfingsten ist ja Apostelgeschichte 2 und dann entsteht die Gemeinde. Apostelgeschichte 7 kommt es dann zur ersten Verfolgung. Stephanus wird gesteinigt und dann lesen wir im Zusammenhang von der Steinigung Stephanus, dass die Gemeinde Verfolgung erlebt und sich ausbreitet. Und mittlerweile sind wir in Kapitel 11, da hat sich die Gemeinde schon weiter ausgeweitet. Und da lesen wir Apostelgeschichte 11 ab Vers 19. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer aus Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Und als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter und war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Und die beiden waren ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Und hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Soweit der Text. Also wenn wir mal diesen Text so uns vor Augen führen, dann ist gerade der letzte Vers, finde ich, spannend. Ja, da heißt es, die beiden waren ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig, unterrichteten viele Menschen im Glauben. Und hier in Antiochia war es das erste Mal, dass die Jünger Jesu, die Jünger des Herrn, Christen genannt wurden. In dieser Stelle, das ist wie so eine unscheinbare Bemerkung, so eine Randbemerkung, die Lukas uns hier mitgibt. Und er macht deutlich, irgendwas war an diesen Leuten, dass sie einen neuen Namen bekamen. Und als ich das zum letzten Mal gelesen habe, da habe ich mich gefragt, was war vielleicht der Auslöser, dass man ihnen gerade diesen Namen gegeben hat. Das Wort Christ bedeutet zunächst einmal jemand, der zu Christus gehört. Aber wie kam es zu dem Namen? Bisher wurden die Jünger immer nur Jünger genannt oder die Anhänger des neuen Weges. Sie galten als Juden. Das Wort Christ selber taucht im Neuen Testament nur 3 Mal auf und einmal an dieser Stelle hier. Die Bezeichnung, die wir sonst in der Apostelgeschichte für die Christen lesen, da lesen wir von Jüngern, von den Nachfolgern, von Brüdern, von Heiligen, aber niemals Christ. Wie kam es also zu diesem neuen Namen? Also wenn ich so diesen Text lese, dann passiert da ja erstaunlich viel. Wenn ich mir so vorstelle, in dieser Gemeinde in Antiochia gewesen zu sein, da ging, glaube ich, so richtig die Post ab. Ja, wir lesen, dass die Christen sich durch diese Verfolgung ausbreiten und durch die Verfolgung, die in Jerusalem stattfand, kamen die ersten Jünger oder die Christen in ganz neue Gegenden. Wir lesen hier, dass sie nach Zypern kamen, nach Phönizien bis hin nach Antiochia. Das Antiochia liegt heute im damals gehört es zum antiken Syrien, heute in der Türkei. Und wenn ihr euch so die Landkarte vielleicht vor Augen malt, dann ist es von Jerusalem bis zur Türkei schon eine ganze Ecke, die man Distanz überwinden muss. Bis dahin sind die Jünger gekommen, getrieben von dieser Leidenschaft, ein Stück weit auch durch die Not der Verfolgung, aber auch von der Leidenschaft getrieben, Jesus bekannt zu machen. Und dann kommen sie nach Antiochia und da heißt es, dass es einige gab aus Zypern, die nicht nur den Juden alleine das Evangelium predigten, sondern auch anfingen, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Und das muss gewaltig gewesen sein. Da heißt es nämlich in Vers 20, einige von ihnen wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und dann in Vers 21, und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für mein Leben. Das ist was, was ich mir wünsche für die Gemeinde in Darmstadt. Das ist das, was ich mir wünsche auch für eure Gemeinde, dass wir sagen können für dieses Jahr, wow, Gott wirkte mächtig durch uns. Hast du eine Sehnsucht danach? Dass du sagen kannst, Mensch, komm doch mal zu uns zum Gottesdienst, da kannst du Gott erleben. Wir kommen ja nicht nur zusammen, weil wir sonntags Langeweile haben oder nichts zu tun haben. Ja, wenn es nur darum geht, da könnte man vielleicht Sachen machen, die spannender wären oder ausschlafen oder was weiß ich, ja. Aber es geht doch darum, Gott zu erleben. Und das war es, was diese Christen erlebten. Und dann heißt es, Lukas gibt diesen kurzen Vers, aber das muss gewaltig gewesen sein. Er heißt, Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl von Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Da war richtig Bewegung in der Gemeinde, so sehr, dass die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr und gedacht hat, Mensch, wir schicken da einfach mal Barnabas hin, das ist einer, der kennt sich aus in der Bibel, der kann mit denen Alpha-Kurs machen, der kann die unterweisen im Glauben und der kann mal diesen Aufbruch, diese Erweckung ein Stück weit begleiten. Und als Barnabas dann nach Antiochien kommt, da heißt es von ihm, als Barnabas sah, was dort durch die Gnade Gottes geschah, da war er glücklich. Also Barnabas, der konnte sehen in diesem Leben der Christen, da war richtig viel in Bewegung und das, was er da sah, das hat ihn begeistert. Das hat ihn entfacht, das hat ihm neuen Mut gegeben und so bleibt er einige Zeit in dieser Gemeinde, ein Jahr mit Saulus, der dann später Paulus genannt wird. Und sie unterrichten die Gemeinde, sie unterweisen die neuen Gläubigen. Und dann lesen wir, hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Als Barnabas nach Antiochia kam und sah, was durch die Gnade Gottes dort geschah, da war er glücklich. Und ich glaube, ich weiß, worüber Barnabas glücklich war, nämlich über das Leben dieser Gläubigen. Diese Gläubigen aus Antiochien, die hatten die Lehre Jesu nicht nur gehört, sie haben nicht nur diese Botschaft auf so einer intellektuellen Ebene verstanden, sondern sie waren so sehr davon gepackt, dass ihr ganzes Leben davon Besitz ergriffen hat. Und diese Veränderung war so deutlich, dass als Barnabas nach Antiochia kam, dass er keine Mühe hatte, diese Veränderung wahrzunehmen, dass er nur staunen konnte. Diese jungen Gläubigen, sie lebten so sehr in Übereinstimmung mit Jesus, dass ihr Leben völlig deckungsgleich mit Jesus war. Und diese Veränderung war so sehr nach außen sichtbar, dass die Menschen um sie herum nicht wussten, wie sie diese Gläubigen beschreiben sollten. Bislang, habe ich gesagt, galten die Christen als Juden und fielen da nicht weiter auf. Dann gab es andere Bezeichnungen als Jünger, als Nachfolger, als Heilige oder auch als Anhänger des neuen Weges, ja, aber niemals als Christen. Und es gibt so verschiedene Leute, die sich so über diesen Gedanken, über den Begriff Gedanken gemacht haben, wo der eigentlich herkommt, was der bedeutet. Und einen gehen davon aus, dass Christ zunächst einmal nur heißt, der zu Christus gehört. Aber andere sagen, andere Sprachforscher, die sich so mit Griechisch auskennen, ja, die sagen, dass dieses Wort Christ oder dieser Begriff Christ eigentlich am Anfang so ein Spottname war, den die Leute in Antiochia den Jüngern gegeben haben oder irgendwie so eine Assoziation geweckt hat und deutlich macht, wenn man es übersetzen würde, könnte man auch sagen, kleiner Christus oder Mini-Christus. Und als ich das gesehen habe, fand ich das total cool. Habe ich gedacht, was für ein Hammername, wenn die Leute mich sehen, dass sie denken, hey, der ist wie so ein kleiner Jesus. Ja, der ist irgendwie, der Jesus, der schaut aus seinen Augen raus, der sprudelt aus jeder Pore hervor. Und das war es, was diese Menschen, die ja von außen kamen, die nicht zur Gemeinde gehörten, das war der Name, den sie den Christen gaben. Christ, kleiner Christus. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gemeinde wuchs und man irgendwie gedacht hat, ach ja, das sind so ein paar Juden, die haben so eine neue Gruppe gegründet da, die haben mal zur Synagoge gehört, aber dann auf einmal kommen noch andere dazu und die merken in der Stadt, das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann versuchten sie irgendwie diese Gruppe zu beschreiben und denken, ja, irgendwie, wer ist denn das eigentlich? Sind das Juden? Nee, irgendwie glauben die auch noch ein bisschen was anderes. Ja, aber sind das irgendwie so wilde Heiden? Nee, auch nicht. Aber wie könnte man die denn beschreiben? Die machen hier so viel Wirbel in der Stadt. Und irgendwann kam einer vielleicht auf die Idee, hat gesagt, ja, die reden immer von diesem Christus, von diesem Jesus. Und irgendwie, so wie die leben, erinnern die mich auch ständig an denen. Warum nennen wir die nicht einfach Christen? So könnte ich mir das vorstellen, ja. Also wenn ich so mir versuche vorzustellen, wie das Leben in der Gemeinde aussah, dann glaube ich, dass diese Bezeichnung absolut treffend war. Die Menschen in dieser Gemeinde in Antiochia, sie hatten ein einziges Vorbild, das war Jesus. Sie hatten eine einzige Leidenschaft, das war Jesus. Sie hatten ein Lebensziel, das war Jesus. Sie hatten eine Vision, das war Jesus. So sehr, dass die anderen anfingen, sie mit diesem Titel zu bezeichnen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann frage ich mich, an was denken die Menschen, wenn sie mich und mein Leben sehen? Was sind die Assoziationen, die ich vielleicht wecke in anderen, wenn ich unter der Woche vielleicht müde und genervt mit dem Auto in Darmstadt unterwegs bin? Wenn ich an der Kasse stehe und ausgerechnet wieder die Schlange erwischt habe, wo es nicht vorwärts geht, wenn ich vielleicht noch meinen Sohn dabei habe, der noch 10 Überraschungseier gerne hätte und ich das jetzt aber gar nicht gut finde, ja, was für Assoziation wecke ich? Was verbinden die Leute mit mir? Meine Geschichte gelesen, die hat mich total begeistert und diese Geschichte handelt von Joe. Joe ist Alkoholiker und für ihn gab es eigentlich gar keine Hoffnung und eines Tages erlebte er, wie Gott in sein Leben trat und er machte eine Erfahrung mit Jesus, die sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Joe wird zu einem liebevollsten Menschen in der Stadtmission, durch die er auch zum Glauben kam. Stadtmission gibt's ja auch in Darmstadt, ja. Vielleicht war es woanders, keine Ahnung. Aber die Stadtmission hat ja oft so eine soziale Komponente. Und irgendwie war das so eine Mission, die sich auch um Randgruppen gekümmert hat und Alkoholikeraufnahmen. Es gab immer wieder auch unter der Woche so Abende, wo man zum Essen gehen konnte. Und Joe, er kam dahin, machte diese Erfahrung mit Gott und sein Leben hat sich völlig verändert. Er wurde frei vom Alkohol und er fing an, in dieser Stadtmission selber mitzuarbeiten. Und er wurde zum liebevollsten Menschen in der ganzen Stadtmission. Er kümmerte sich um jeden Einzelnen, der da kam. Am Anfang fing er nur an, so die Stühle zusammenzurücken und zu sortieren. Und er achtete darauf, dass alles ordentlich und gut aussieht. Und dann begrüßte er die einzelnen Gäste, die kamen, die Obdachlosen, die von der Straße reinschneiten. Er hatte für jeden immer ein ermutigendes Wort. Er war einfach da, er diente, er servierte den Leuten Essen und er gab einfach nur die Liebe weiter, die er selber von Gott empfangen hatte. Und eines Tages, da hatten sie so eine Abendandacht, bevor es das Abendessen gab. Und der Pastor der Stadtmission, der hielt so eine kurze Predigt, so eine Einführung, so eine Andacht. Und auf einmal, da war einer der Obdachlosen, der an diesem Abend da war, der auf die Knie ging und anfing laut zu beten. Und er betete, Herr Jesus, Herr, mach mich so wie Joe, ich möchte so sein wie Joe. Herr, mach mich so wie Joe, ich möchte wie Joe sein. Und irgendwann unterbrach ihn der Pastor und sagte, ja, ist ja schön, dass du betest, ist auch toll, dass du so intensiv und aufrichtig dir wünschst, dass sich dein Leben verändert, aber wäre es nicht besser, wenn du betest, Herr, mach mich wie Jesus? Und der Obdachlose hielt kurz inne, dachte kurz nach und meinte dann, ja, vielleicht, aber ist er denn auch so wie Joe? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die Art und Weise, in der Jesus in unserer Welt Gestalt annimmt, besteht in der konkreten und gehorsamen Umformung die Menschen in die Gestalt des biblischen Jesus. bisschen kompliziert, ich wiederhole es nochmal. Die Art und Weise, in der Jesus in dieser Welt Gestalt annimmt, besteht in der konkreten und gehorsamen Umformung der Menschen in die Gestalt des biblischen Jesus. Bonhoeffer ist ja manchmal so ein bisschen kompliziert, aber letztendlich sagt er nur, dass Jesus in unserer Welt nur dann sichtbar wird und deutlich wird, wenn die, die ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Und das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch. Spiegelt dein Leben Jesus wieder? Spiegelt ihr als Gemeinde Jesus wieder? Was ist die erste Assoziation, die den Menschen kommt, wenn sie von dem Gospelhaus in Babenhausen hören? Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, ich mag euren Christus, aber ich mag nicht eure Christen, denn eure Christen sehen Christus gar nicht ähnlich. Und er hat das in einem Zusammenhang gesagt, dass er, Mahatma Gandhi kommt ja aus Indien und hat da so diesen gewaltlosen Widerstand initiiert und war sehr, sehr stark auch geprägt von den Büchern von Leo Tolstoi. Der war ja ein aus Russland gewesen und Leo Tolstoi hatte so sich sehr, sehr viel auch mit Politik befasst und seine Bücher, die sehr, sehr stark, die praktisch Leo Tolstoi, was ihn sehr, sehr stark geprägt hatte, war die Bergpredigt. Leo Tolstoi, der war sehr, sehr durchdrungen von der Bergpredigt, war Christ und hat das auch in seinen Büchern praktisch sehr, sehr intensiv so ausgearbeitet und Mahatma Gandhi hat viele von seinen Büchern gelesen und war total gepackt von dieser Botschaft der Bergpredigt und von Jesus und hatte Interesse, das eigentlich kennenzulernen. Und in Indien gibt's ja dieses strenge Kastensystem, du kannst nicht einfach, wenn du in diese eine Kaste hineingeboren bist, aufsteigen, da gibt es manche Kasten, das sind die Namenslosen oder die Würdelosen, du hast einfach keine Möglichkeit, da rauszukommen und dieses System zu durchbrechen. Und als Mahatma Gandhi anfing, diese Bücher von Leo Tolstoi zu lesen und auch sich anfing, mit der Bergpredigt auseinanderzusetzen, da wurde ihm deutlich, Mensch, das kann vielleicht die Hoffnung für Indien sein. Das könnte dieses System komplett überwerfen, dass Menschen ihre Würde zurückbekommen. Und dann macht er einen Studienaufenthalt in Südafrika, und ging dann das erste Mal in seinem Leben in eine Gemeinde. Und diese Gemeinde war eine Gemeinde, wo nur Weiße waren. Und er setzte sich in die letzte Reihe, hörte der Predigt zu und irgendwann kam einer der Ordner und hat gesagt, würden Sie vielleicht unsere Gemeinde verlassen? Diese Gemeinde ist nur für Weiße. Und er ging aus dieser Gemeinde raus und das war das Ziel oder das war das Ende. Er sagte, ich mag euren Christus, aber ich mag nicht eure Christen, weil ihr ganz anders seid als der Jesus, von dem ich in der Bibel lese. Was wäre gewesen, wenn die Menschen ihm vielleicht ein anderes Bild vermittelt hätten? Was für ein Bild vermittel ich? Römer 13, da sagt Paulus in einigen Versen, wie unser Leben als Christ aussehen soll. Und ich lese einfach mal diesen Verse mit euch. Römer 13, Vers 11 bis 14. Da sagt er, bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entschiedenen Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung, ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt, sondern zieht Jesus an. In dem Abschnitt schreibt Paulus der Gemeinde in Rom und er macht ihn deutlich, Leute, es ist Zeit aufzuwachen. Wir leben in einer spannenden Zeit und wir können es uns nicht leisten, zu pennen, zu schlafen. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen. Das ist das, was er der Gemeinde in Rom schreibt. Und vielleicht haben die gar nicht sich so empfunden. Vielleicht haben die gedacht, boah, wir sind voll auf gutem Kurs, ja. Und manchmal ist es so, dass man gar nicht sich bewusst ist, dass man schläft vielleicht. Man ist vielleicht so halb wach oder in so einer Art Halbschlaf, ja, düst so vor sich hin. Paulus, er macht ihn deutlich, kommt, wacht auf. Und manchmal gilt dieser Ruf auch uns als Einzelnen, aber auch als Gemeinde. Zurzeit hören wir von allerlei Krisen, von Herausforderungen, von Nöten und die Gesellschaft schreit förmlich nach Lösung. Doch niemand kommt auf die Idee, dass es vielleicht Christen sein könnten, die den entscheidenden Impuls zur Veränderung geben. Es gibt so einen Professor für Missiologie, Johannes Reimer heißt der, und der macht manchmal so den Spaß, dass er, wenn er, der ist viel unterwegs und ist oft auf Konferenzen und spricht da, ja, und dann muss er manchmal sich vom Bahnhof ein Taxi nehmen, um da hinzukommen, und er erzählt so, dass er sich oft den Spaß macht und sagt, ich habe ein Problem, können Sie mich irgendwo hinfahren, wo es Hilfe gibt, ja, und dann sagt der Taxifahrer, ja, wohin wollen Sie denn, wollen Sie ins Krankenhaus, sind Sie krank, brauchen Sie einen Arzt, brauchen Sie vielleicht einen Psychologen, brauchen Sie, haben Sie Hunger, wollen Sie was essen, was ist denn jetzt Ihr Problem, und er stellt einfach diese Frage so aus Spaß, und er sagt, in all den Jahren, wo er diese Frage gestellt hat, hat ihm noch nie ein Taxifahrer gesagt, ja, ich fahr sie zu einer Kirche, ich fahr sie zu einer Gemeinde. Ja, das ist so eine Sache, die ich spannend finde. Niemand kommt die Idee, dass es vielleicht von Christen ausgehen könnte, die dass wir die Lösung haben. Was für eine Tragik. Die Menschen unserer Gesellschaft halten Glauben oft einfach für irrelevant. Was macht Paulus deutlich? Er sagt, zieht Christus an. Legt all das andere ab und zieht Jesus an. Und auch da sehen wir wieder, dass unser Leben letztendlich Jesus widerspiegeln soll. Lukas 14, Vers 1, da heißt es, Jesus war ständig von Sündern und Zöllnern umgeben. Ein Zeichen, woran du merkst, dass du im Glauben Fortschritte machst, ist, wenn auf einmal mehr und mehr Obdachlose, Prostituierte und Sünder sich irgendwie zu deinem Freundeskreis zugehörig fühlen, ja? Bei Jesus war das der Fall. Lukas 14 könnt ihr nachlesen, oder Lukas 14, danach kommt diese Gleichnisse mit dem verlorenen Sohn und so weiter, ja? Die Einleitung ist, Jesus war ständig von Sündern und Zöllnern umgeben. Paulus macht deutlich, zieht Jesus an. Wenn das war, was Jesus ausgemacht hat, dann sollte es auch das sein, was unser Leben ausmacht. Nun ist es so, ja, Kleider machen Leute. Paulus sagt einfach, zieht Jesus an wie ein neues Gewand. Kleider machen Leute. Das, was du trägst, macht einen Unterschied. Vor einigen Jahren habe ich mal in England gelebt, ja. Und da eine Weile noch studiert, und dann musste ich manchmal hin und her und hatte da nur so ein kleines College, wo ich war. Und ich bin dann öfter von Manchester zurück nach Deutschland geflogen und hatte meistens dann so Jeans an und Pullover und sah eigentlich so ganz normal aus, wie jetzt auch, ja. Und dann bin ich immer zur Kontrolle gekommen und jedes Mal haben die mich gefilzt ohne Ende. Ja, die haben meinen Koffer auseinandergenommen. Ja, wohin wollen sie? Und ich habe gedacht, ich will da nur nach Deutschland fliegen. Ist jetzt nicht so eine große Sache, ne? Ja, Schuhe ausziehen, haben sie was dabei und bla bla bla. Die Fragen, die waren auch nicht immer sehr freundlich, ja. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum ist das so? Sehe ich irgendwie so verwegen und schlimm aus, ja? Aber keine Ahnung, irgendwie war das mehrmals hintereinander der Fall. Und dann war ich zu Hause bei meinen Eltern gewesen und war in England auf einer Hochzeit eingeladen und musste meinen Anzug dafür mitnehmen, hatte aber keine Tasche, wo ich den Anzug reinpacken konnte. Und dann bin ich dann eines Tages mit meinem Anzug zum Gate gekommen, hatte so eine schwarze Laptop-Tasche dabei und so einen kleinen schwarzen Koffer, den ich hinter mir hergezogen habe, ja. Und auf einmal waren die total freundlich. Ja, guten Tag, schön Sie zu sehen, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug, gehen Sie doch durch, haben Sie noch irgendeine Frage, das Gate ist dahin. Und ich habe gedacht, hä? Ich bin doch genau der Gleiche. Aber irgendwie ist mir ganz neu bewusst geworden, ja, Kleider machen Leute. Paulus sagt, zieht Christus an. Das war es, was die Menschen in Antiochia an den Leuten in der Gemeinde sahen. Als sie diese Menschen sahen, da haben sie gedacht, oh, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben könnte. Also wenn ich die sehe, dann muss ich immer an Jesus denken. Und je mehr ich darüber nachdenke, sage ich eigentlich, das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch, auch für mein Leben. Dass wenn die Leute mich kennenlernen, dass sie Jesus sehen in mir. Dass wenn sie mich sehen, dass sie mein Leben an Jesus erinnert. Ron Sider, ein Schriftsteller, hat mal geschrieben, lange haben wir das Evangelium nur gepredigt. Es wird Zeit, dass wir es auch leben. Das sind herausfordernde Sätze, aber ich möchte euch einladen, diesem Jesus wieder neuen Raum in eurem Leben zu geben. Er ist das Zentrum, es geht um ihn und es ist deine und meine Berufung, ihn wieder zu spiegeln. Und es ist mein Wunsch, dass die Leute an mir sehen, wie Jesus ist. Manchmal ist das noch nicht so ganz der Fall, aber wir sind alle auf dem Weg und da möchte ich hin. Tommy Barnett ist ein Pastor in Amerika, Los Angeles, und er hat eine Gemeinde gegründet, die nennt sich das Dream Center. Wenn ihr mal Gelegenheit habt, gibt's auch so ein Buch, das heißt Dream Center oder so. Und da hat er eine Gemeinde gegründet in so einem sozialen Brennpunkt der Stadt, ja. Und das Besondere an der Gemeinde ist, dass diese Gemeinde 24 Stunden am Tag geöffnet hat. Und wenn du an diese Gemeinde klopfst und sagst, ich habe Hunger, dann kriegst du was zu essen. Wenn du ankommst und sagst, ich brauche was Neues zum Anzuziehen, dann kriegst du was Neues zum Anzuziehen. Ja? In dieser Gemeinde ist es der Fall, wenn du vielleicht aus Versehen schwanger geworden bist und mit 13, ja, ist in den USA sehr häufig, gerade auch in den Innenstädten, ja, dass die sagen, hey, komm, dann wir nehmen dich auf, wir versorgen dich mit allem, was du brauchst. Wenn du in der USA ist ja auch so, dass es nicht jeder eine Krankenversicherung hat, ja, da gibt es Ärzte in der Gemeinde, die sagen, nach meiner normalen Arbeit behandle ich noch 3-4 Stunden hier Leute, die sich sonst keinen Arzt leisten könnten. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde, die rund um die Uhr geöffnet hat. Und Tommy Bahn hat diese Gemeinde vor vielen, vielen Jahren gegründet, und die haben sich so verschrieben, ihrer Umgebung zu dienen. Mittlerweile gibt es unzählige Dienste, und unter anderem hat sich in der Gemeinde eine Geschichte zugetragen. Ein Mann, ich nenne ihn einfach mal Frank, der hat sich in dieser Gemeinde bekehrt. Und als er sich bekehrt hatte, da war es sein größter Wunsch, ey, ich will auch was machen. Ich will irgendwie mich einbringen hier in diese Gemeinde. Ich kann aber gar nichts. Ich kann nicht singen, ich kann nicht Gitarre spielen, ich kann nicht irgendwie Lobpreis leiten, ich kann sonst auch nicht so viel. Was kann ich denn tun? Und da er nicht so richtig wusste, was er tun sollte, fing er an, die Jugend, die jede Woche ins Altersheim fuhr, um die Senioren zu besuchen, fing er an, sie einfach mit seinem Auto oder seinem Bus in dieses Altersheim zu fahren. Da habe ich gedacht, okay, das kann ich habe an dem Tag Zeit, also fahre ich die Leute dahin. Und so fing er an, regelmäßig in dieses Altersheim zu fahren, und nachdem er einige Male da war, da bemerkte er am Ende des Raumes seinen alten Herrn, der ganz alleine da saß, immer an der Stelle, an derselben Stelle im Raum, niemand war der mit ihm redete. Und so ging er zu diesem Mann und stellte fest, dieser Mann kam ursprünglich aus Mexiko und konnte kein einziges Wort Englisch. Aber weil er einsam war, hat er sich gedacht, Mensch, das, was ich machen kann, ist, das tue ich. Ich setze mich neben ihm, und der sieht so einsam aus. Ich halte ihm einfach die Hand. Und immer wenn er diese Hand des alten Mannes hielt, da betete er leise für ihn, ohne auch nur ein einziges Wort miteinander zu wechseln, weil sie einfach nicht die gleiche Sprache sprachen. Und eines Tages wurde der alte Mann so krank, dass er nicht mehr zu dieser Nachmittagsversammlung gehen konnte. Dann bemerkte er beim nächsten Besuch, Mensch, der alte Mann ist nicht mehr da. Der alte Mann ist nicht mehr da. Und er erkundigte sich, was mit ihm ist. Und dann wurde ihm gesagt, dass er so krank ist, dass er nicht mehr sein Zimmer verlassen kann. Und auf einmal, da wollte er ihn dann besuchen. Und der alte Mann, der war dann in diesem Zimmer, und er erzählte seiner Tochter, die ihn auch regelmäßig besucht, du wirst es nicht vorstellen können, aber jeden Freitag kommt mich Jesus besuchen. Jeden Freitag kommt mich Jesus besuchen und hält meine Hand. Und die Frau, also die Tochter, dachte erst, hä, ist doch Quatsch, welchen Jesus meinst du denn? Kommt der irgendwie auch aus Mexiko? Manchmal gibt's ja Leute, die dann auch so einen Namen haben, ja. Nein, Jesus kommt und besucht mich. Also der Diakon bemerkte, dass der Mann nicht mehr da war, erkundigte sich, ging in dieses Zimmer, und auf einmal, als er dann beim nächsten Mal in dieses Zimmer des Mannes kam, da war die Tochter dieses Mal dabei, und erstaunt sagte die Tochter, Sie sind also Jesus. Und am Sterbebett versuchte die Tochter dem Vater zu erklären, dass dieser Mann nicht Jesus war, sondern ein ganz normaler Mensch. Und sagte, du Papa, das ist nicht Jesus, das ist einfach, ich glaube, der heißt Frank oder so, ja, das ist ein ganz normaler Mann. Und auf dem Sterbebett sagte dann dieser Mann, als dieser Frank dann das nächste Mal da war, ergriff seine Hand und sagte, ich weiß, dass das nicht Jesus ist, aber für mich war es Jesus gewesen. Für mich war er Jesus. 2 Tage später starb er friedlich. Und das hat mich begeistert. Für wen bist du Jesus? Für wen bist du Jesus? Von Desmond Tutu, ein Bischof, wir haben heute Morgen schon über den Papst geredet, ja, Desmond Tutu kennt ihr vielleicht auch, ein Bischof aus Afrika, Er war einmal in Italien unterwegs, vielleicht auch, wo er mal den Papst besucht hat. Und da hatte er sich ein Kloster angeguckt. Und als er in so ein altes Kloster kam, da hatte dieses Kloster ein Kruzifix hängen in der Kapelle, so am Kreuz. Und als er dieses Kruzifix anschaute, da fiel ihm auf, dass man Jesus oder dass die im Kloster so Jesus die Arme und die Beine abgesägt hatten, ja. Und er war ganz irritiert und erschüttert und hat gesagt, hä, also was habt ihr denn damit gemacht? Ist das kaputt gegangen oder warum habt ihr hier Jesus am Kreuz hängen ohne Arme und Beine? Und da meinten die Mönche im Kloster, das ist unsere Erinnerung daran, dass wir die Hände und die Füße Jesu sind. Das ist die Erinnerung daran, dass wir die Hände und Füße Jesu sind. Teresa von Avila, eine mittelalterliche Mystikerin, hat das in so einem Gebet ganz ähnlich verfasst. Und da sagt sie, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinem Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit liest. Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten und in Worten geschrieben. Das fordert mich unglaublich heraus. Jesus ruft uns in seine Nachfolge und es ist sein Wille für dich und für mich, dass wir ihm jeden Tag immer ähnlicher werden. Tag für Tag, Stück für Stück. Es ist sein Wille, dass wir das Werk, was er angefangen hat, zu Ende führen. Wir sind berufen, seine Hände und Füße zu sein. Wir sind berufen, sein Werk zu tun. Lukas 4, da sagt Jesus über sich selbst, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann kommt die Beschreibung dessen, was war, warum diese Salbung da war, warum der Heilige Geist auf mir ruhte. Heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu verkünden. Die Blinden, dass sie sehend werden. Den Lahmen zu sagen, dass sie gehen. Den Gefangenen zu sagen, dass sie frei sein sollen und auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist die Art und Weise, wie Jesus seinen eigenen Dienst beschreibt. Und ich glaube, dass er das auch über dir und mir sagt. Dass er sagt, der Heilige Geist ruht auf dir, genau das zu tun. Du bist gerufen, die Hände und Füße Jesu zu sein in unserer Welt. 2. Chroniker 16, Vers 9, da lesen wir eine Verheißung und da heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an den, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was für eine großartige Verheißung. Gott möchte sich mächtig zeigen. Wir sind ja noch zu Beginn des Jahres und da sind noch einige Monate, die vor uns liegen. Ergreif das doch auch für dich als Verheißung. Gott möchte sich in deinem Leben als mächtig erweisen. Das war es, was er auch in der Gemeinde in Antiochia tat. Und was war der Schlüssel? In 2. Chroniker lesen wir das. Er möchte sich mächtig erweisen an den, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was war es, was Paulus oder was Barnabas der Gemeinde in Antiochia sagte? Er unterwies sie im Wort Gottes und ermutigte sie, Gott mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen. Und das war so sehr in ihrem Leben präsent, dass die Menschen um sie herum, dass ihnen nichts anderes einfiel, als sie mit diesem Titel Christen zu bezeichnen. Kleiner Christus. Was würde passieren, wenn wir als Christen in diesem Jahr aufstehen? Wenn wir der Welt zeigen, wie Jesus wirklich ist? Wenn wir sichtbar machen, wozu Jesus gekommen ist? Gott, er möchte sich offenbaren und er möchte dich und mich dazu gebrauchen. Bill Gates, Steffi Graf, Michael Schumacher, sie hatten alle eine Leidenschaft, für die sie bekannt wurden, für die sie stehen, der sie ihr ganzes Leben verschrieben haben. Die Christen in Antiochia waren so sehr gepackt von Jesus, dass man sie Christen nannte. Joe und Frank waren so sehr durch Jesus verändert, dass andere Menschen, die ihnen begegneten, den Eindruck hatten, dass Jesus selber vor ihnen steht. Wenn ich so diese Beispiele lese, wenn ich mir über diese Bibelstelle Gedanken mache, dann habe ich einen Wunsch für mein Leben. Dann habe ich einen Wunsch auch für dich. Dann habe ich einen Wunsch für unsere Gemeinden, dass wir Jesus ähnlicher werden. dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass er unsere einzige Leidenschaft ist. Dass wir Jesus für unseren Nächsten sind. Manchmal reicht es aus, wenn du einfach einem alten Mann im Altersheim die Hand hältst. Ich möchte zum Schluss einige Verse aus dem Philipperbrief mit uns lesen, die uns nochmal vor Augen malen, wie Jesus wirklich ist. Und da heißt es in Philipper 2, Abvers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns selbst vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Ganz im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam Gott gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Darum geht's. Es geht um Jesus, es geht um seine Ehre und es geht darum, dass wir den Menschen zeigen, wie Jesus ist. Manchmal ist man ja im Gespräch auch evangelistisch und Leute sagen, hey, Jesus interessiert mich nicht. Und wir denken vielleicht, dass diese Menschen Jesus ablehnen. Vielleicht lehnen sie nur den Jesus ab, den wir ihnen vorgelebt haben. So wie in dem Beispiel in der Geschichte von Mahatma Gandhi, der am Ende sagen musste, ich liebe euren Christus, aber euch, mit euch kann ich nichts anfangen. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir in diese Falle tappen. Und ich möchte euch Mut machen, euch Sehnsucht machen und euch einladen, dass ihr euch neu danach ausstreckt, dass ihr sagt, ja, Jesus, du bist meine Leidenschaft. Meine Sehnsucht ist die, dass ich dir ähnlicher werde, Tag für Tag. Dass die Menschen in mir dich erkennen. Amen.